Am 8. November 1939 versuchte der Schreiner Georg Elser, Adolf Hitler durch ein Attentat im Bürgerbräukeller zu töten und so die Ausweitung des am 1. September von Deutschland begonnenen Krieges zu verhindern. Elser verschaffte sich Zugang zum Veranstaltungsraum und installierte dort in nächtelanger Arbeit einen Sprengkörper mit Zeitzünder. Allerdings verließ Hitler an jenem 8. November wenige Minuten vor der Explosion den Versammlungssaal. Elser wurde eine Stunde davor in Konstanz, unmittelbar bevor er in die Schweiz fliehen konnte, festgehalten und wegen seines verdächtigen Tascheninhalts der Gestapo übergeben. Nach langen Verhören gestand er Tage später das Attentat und seine Absicht, damit den Weg zu einem europäischen Frieden ebnen zu wollen. Er wurde zuerst im KZ Sachsenhausen und später im KZ Dachau gefangen gehalten, wo er am 9. April 1945, wenige Wochen vor Kriegsende, erschossen wurde. Die Ausstellung »Ich habe den Krieg verhindern wollen«, Georg Elser und das Attentat vom 8. November 1939, ist eine Dokumentation der Bundeszentrale für politische Bildung und der Gedenkstätte Deutscher Widerstand zum Hitler-Attentäter Georg Elser. Sie ist zurzeit in Leipzig zu sehen. Jule von Radio Blau aus Leipzig sprach mit einem der Organisatoren der Ausstellung.
Was macht die Figur Georg Elser eigentlich so bedeutsam neben den, wir kennen das alle, offiziös gefeierten Widerstandskämpfern à la 20. Juli 1944, Sophie Scholl und so weiter?
Ja, das sind natürlich die Namen, die man immer hört, wenn es um antifaschistischen oder Widerstand überhaupt in Deutschland vor 1945 ging. Ich denke allerdings, dass es vor allem einen großen Unterschied gibt, irgendwie vor allem in der Betrachtung der Nachkriegszeit der Figur Georg Elser zu den anderen genannten Figuren. Und zwar denke ich, dass einfach Elser bis vor 10, 15 Jahren nicht in der Form gewürdigt wurde, wie es ihm eigentlich zusteht. Man muss dabei natürlich betrachten, dass er auch einer der wenigen war, die es wirklich beinahe hinbekommen hätten, Adolf Hitler zu töten. Ich denke, dass der Unterschied der ist, dass Georg Elser sich einfach durch die Tat und seine Person schlecht vereinnahmen lässt durch gesellschaftliche Institutionen. Der 20. Juli war sehr wichtig, um die Verbrechen der Wehrmacht zu relativieren und eine neue Bundeswehr zu schaffen. Der Widerstand um Sophie Scholl war wichtig, um eine antifaschistische intellektuelle Bewegung in Deutschland zu skizzieren. Die Taten von Niemöller und Bonhoeffer waren wichtig, um die Kirche in einem relativ antifaschistischen Licht darzustellen. Und genau dafür lässt sich halt Georg Elser und seine Tat nicht verwenden, weil Georg Elser das Sinnbild dafür ist, dass auch der Normalbürger aus kleinen Verhältnissen, in Anführungszeichen, die Möglichkeit hatte, eine Analyse der Gesellschaft durchzuführen und daraus seine Schlüsse zu ziehen, was er dann ja auch getan hat. Also ist Elser gegenüber den anderen Figuren, die genannt wurden, eigentlich das handelnde, denkende Subjekt, was man bei den Gruppierungen um 20. Juli ja nicht sagen kann. Also ließ er sich aber in der Nachkriegszeit auch sehr, sehr schlecht für eben diese Relativierung der Vergangenheit gesellschaftlicher Institutionen im Faschismus benutzen. Ich denke, dass er zudem weiterhin sehr gefährlich war, weil er zum einen jegliches totalitäre Regime oder jegliches Regime, was auf einer Objektivierung von menschlichen Beziehungen basiert, in Gefahr bringt, dadurch einfach, dass er als Individuum diesen Schluss gezogen hat. Das andere ist natürlich, dass Georg Elser in der Nachkriegszeit auch nicht sehr gern gesehen war, schon alleine deshalb, weil er diesen Nachkriegsmythos des Deutschen, der nichts wusste und nichts gesehen hat und nichts mitkriegen konnte, einfach in Frage stellt durch das, was er getan hat.
Da ist ja auch relativ symptomatisch für das, was du gerade gesagt hast, dass das immer versucht wurde, ihm irgendwelche Auftraggeber sozusagen hinten anzustellen, also dem nicht Rechnung getragen wurde oder nicht geglaubt wurde, dass er wirklich so eine individuelle Tat vollbracht hat. Wie ist es denn dann überhaupt möglich geworden oder wie wurde es geschafft, das zu belegen?
Also schon wenige Tage nach dem Attentat auf Hitler, als Elser gefasst wurde und es klar war, dass er der Urheber dieses Attentats war, gab es ja sehr schnell den Mythos um ihn, dass er nur eine Marionette des britischen Geheimdienstes gewesen sei. Später kam auch ein großes Gerücht dazu, dass er nur der Handlanger von Otto Strasser gewesen sei, also es sich um einen NSDAP-internen Machtkampf gehandelt habe. Dann kam die Version dazu, die sich unter anderem auch auf die Aussagen von Martin Niemöller stützt, dass Georg Elser eng mit der Gestapo zusammengearbeitet hatte, also eine Figur eines Attentats in Anlehnung an die Geschichte um den Reichstagsbrand. deutlich wurde eigentlich die Alleintäterschaft von Georg Elser und die Tat an sich und die Figur, wie er heute auch dargestellt wird. Ich meine, mittlerweile auch von der offiziellen Seite, das, was Sie hier zeigen, ist ja die Ausstellung der Gedenkstätte Deutscher Widerstand, kam dadurch, dass der Historiker Lothar Gruchmann Ende der 60er Jahre angefangen hat, die Verhörprotokolle von Georg Elser zu bearbeiten und zu veröffentlichen. Und daraus wurde sehr schnell ersichtlich, dass diese ganzen Verschwörungstheorien, die sich um die Tat von Elser gerankt haben, hinfällig sind.
Immer noch in jüngster Zeit gab es Debatten um die Elser-Tat, also ganz konkret im Hannah-Arendt-Institut in Dresden, das Institut für Totalitarismusforschung, gab es einen sogenannten Elser-Streit. Kannst du kurz vielleicht umreißen, was da passiert ist?
Also am 8. November 1999 wurde von einem Mitarbeiter des Hannah-Arendt-Institutes, Lothar Fritze, ein Artikel zum Jahrestag des Attentats auf Adolf Hitler veröffentlicht in der Frankfurter Rundschau. In diesem Artikel spricht der Historiker Fritze Elser auf einer ethisch-moralischen Diskussionsbasis die Legitimation ab, diesen Tyrannenmord an Hitler durchzuführen, weil er damit zum einen unschuldige Menschen in Gefahr gebracht hätte. Man muss sich dabei bei dieser Aussage natürlich vor Augen führen, dass Elser in seiner Vorbereitung extra den 8. November gewählt hat, der Jahrestag des Hitlerputsches von 1923 gewesen ist, wo die Wahrscheinlichkeit, dass auf jeden Fall im Auditorium dieser Veranstaltung unschuldige Menschen sitzen, relativ gering war. Also es ist schon eine sehr große Abschätzung auch bei ihm in seiner Tat gab, wen er in Gefahr bringt. Zum anderen spricht Fritze ihm in diesem Artikel die nötige politische Weitsicht ab, diese Tat durchzuführen. Daraufhin gab es im Hannah-Arendt-Institut einen medial sehr großen Aufschrei nach diesem Artikel, quer durch die Bank auch der bürgerlichen Presse, der auch irgendwie darin mündete, dass die Nachlassverwalterin von Hannah Arendt erwogen hat, dem Institut den Namen zu entziehen. Daraufhin kam es eigentlich zu dieser großen Zweispaltung des Hannah-Arendt-Institutes. Die Sollbruchstelle, die wahrscheinlich vorher vorhanden war, ist damit eigentlich aufgebrochen. Also es gab diese Skandalisierung des Artikels, woraufhin der Institutsdirektor Henke den Mitarbeiter Fritze, ich glaube, gefeuert hat, worauf dieser protegiert wurde vom Co-Institutsdirektor Uwe Backes, der wiederum einen großen Protégé in Matthias Rössler, dem Kultusminister von Sachsen, ein CDU-Mitglied, hinter sich hatte, worauf also innerhalb des Instituts eine große Zwei-Fronten-Bildung zwischen diesen verschiedenen Polen sich entwickelt hat. Man muss dazu noch anführen, dass der Co-Institutsdirektor Backes auch großen Rückhalt bei Eckart Jesse, in solchen renommierten Historikern, gefunden hat, die ja ganz gezielt eine gewisse Form von Geschichtsrevisionismus betreiben. Ich denke, ich kann es nicht anders ausdrücken. Und dieser Elser-Streit war der Auslöser dafür, dass dieses Institut eigentlich zerbrochen ist, was dazu führte, dass es einen neuen Institutsdirektor gab, oder der wurde eingesetzt dann später, der Herr Bézier, der unter anderem dadurch von sich reden machte, dass er Scientology-Mitglied ist und das Hannah-Arendt-Institut in Dresden weiter in eine politische Richtung gebracht hat, die sehr nah an rechtskonservativen bis neurechten Kreisen um die junge Freiheit zu finden